dem ersten Klang der Glocke richten wir uns in unserem Schwerpunkt ein. An dem imaginären Faden am Scheitel ziehen wir uns hoch und lassen uns sanft in den Schwerpunkt sinken.
Jeden Mittwoch von 18 bis 19.30 Uhr kann man im Huineng Zendo an einer geleiteten, offenen Meditation teilnehmen. Es findet im Kinderspielraum der Wohnhausanlage Beingasse 20, Stiege 1 statt und ist kostenlos. Auch eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Diesmal sind zwei Teilnehmerinnen und ein Teilnehmer gekommen. Ich sitze auf einem Meditationskissen, die beiden anderen Gäste auf je einem Stuhl. Thomas Fiedler, der die Meditation leitet, auf einem Meditationsbänkchen.
Mit dem zweiten Klang der Glocke atmen wir möglichst tief ein und aus.
Der Raum ist in wenigen Minuten mit Hilfe einiger japanischer Paravents und Lichtquellen in ein Meditationsstudio verwandelt worden. Auf eine Viertelstunde Sitzmeditation folgt eine Viertelstunde Gehmeditation, die von den Schlägen zweier Klanghölzer begleitet wird. In 5 Viertelstunden folgen Sitzen, Gehen und Sitzen aufeinander.
Mit dem dritten Klang der Glocke richten wir unsere Achtsamkeit sanft auf den Fluss unseres Atems.
Thomas Fiedler ist Vorsitzender der 2002 gegründeten Plattform für interreligiöse Begegnung, kurz PFIRB. Diese entstand aufgrund österreichischer und weltweiter gesellschaftspolitischer Konflikte und Spannungen, die sich vor allem in einer zunehmenden Fremdenfeindlichkeit äußern. Ihr Vorstand setzt sich aus Vertretern und Vertreterinnen des evangelischen und des römisch-katholischen Christentums, der Baptistengemeinde, des sunnitischen und des alevitischen Islams, der Bahai-Religion und des Judentums zusammen. Die Praxis der Meditation ist aus dem Buddhismus entstanden, der mittlerweile nach Christentum, Islam und Hinduismus als viertgrößte Weltreligion gilt. Er stammt aus Indien und ist heute am meisten in Süd-, Südost- und Ostasien verbreitet. Der religiöse und fernöstliche Ursprung der Meditation wird oft als Argument herangezogen, um ihren Nutzen in einer westlichen Industrie- und Wissensgesellschaft anzuzweifeln. Darauf entgegnet Thomas Fiedler:
Die Meditationsübung ist kulturunabhängig. Aber überall, wo die Meditationsübung hingekommen ist, wurde ein Rahmen aus der bestehenden Kultur und der bestehenden Geschichte geschaffen. Und das, was wir sehen an Meditationsübungen aus anderen Ländern und anderen Kulturen, ist immer nur der kulturelle Rahmen, nicht die Übung.
Meditation zu üben kam Thomas Fiedler schon in den Sinn, als er in jungen Jahren von einem Freund aufgefordert wurde, zu versuchen, einige Sekunden nichts zu denken. Dass das nicht möglich war, verblüffte ihn nicht nur, sondern erschütterte auch sein Vertrauen in seine Selbststeuerungsmöglichkeit. Als er 1993 auf einer seiner Reisen im asiatischen Raum einer meditierenden Familie begegnete, zu der er sich stark hingezogen fühlte, begann er ernsthaft regelmäßig zu meditieren. Ist diese Praxis tatsächlich geeignet, einen Ausweg aus dem viel zitierten Hamsterrad der gegenwärtigen Lebensweise zu finden?
Was bedeutet Hamsterrad? Das Hamsterrad ist ein subjektives Empfinden, dass ich in etwas gefangen bin und mich nicht von der Stelle bewege. Wenn ich aber dieses Konzept von dem Gefangensein und von der Stelle bewegen müssen auflöse, gibt es das Hamsterrad nicht mehr.
Selbst wenn jemand über ein riesiges Vermögen verfügt, ist dieser Mensch doch in soziale Strukturen eingebettet oder auch in ihnen gefangen. Viele Strukturen sind in Gesetzen festgeschrieben, aber andere erlegen wir uns selbst auf. Wer oder was zwingt uns zur Selbstoptimierung? Doch auch wer weder Karriere machen noch perfekt aussehen und seine Kinder perfekt erziehen möchte, gerät leicht unter Zeitdruck, wenn er oder sie unterschiedliche Terminanforderungen in der Care- und der Erwerbsarbeit unter einen Hut bringen muss. Wie soll man da noch eine regelmäßige Meditationspraxis unterbringen?
Ja, zum Thema Zeit ist zu unterscheiden. Es gibt die Meditationsübung, zum Beispiel die Atembetrachtung, wo zu einem gewissen Zeitpunkt des Tages ich mir einen Zeitraum reserviere, um das zu machen. Aber das ist nicht die ganze Übung. Die Übung findet den ganzen Tag statt und sollte spielerisch mit Neugier und Freude stattfinden. Das heißt, ich schaue mir zu bei dem, was ich tagsüber tue, was ich mache, und zwar nicht verbissen und kontrollierend, sondern mit forschender Neugier. Und das ist schon die Übung.
2023 brachte der Philosoph Thomas Metzinger das Buch »Der Elefant und die Blinden – Auf dem Weg zu einer Kultur der Bewusstheit« heraus, indem er die Meditationspraxis mit den kognitiven Neurowissenschaften und der modernen Philosophie des Geistes verbindet. Er skizziert den Zeitbedarf einer meditativen Praxis sehr präzise.
Ziehen Sie das ein Jahr ernsthaft durch, zweimal am Tag, 20 Minuten? Denn das wäre aus meiner Sicht das absolute Minimum.
Und dann? Wie verändern diese 40 Minuten täglich unser Leben? Oder wie verändern sie uns? Welche Erfahrungen hat Thomas Fiedler aus seiner 30-jährigen Meditationspraxis mitgenommen?
Wir lernen im Laufe unseres Lebens, Dinge zuzuordnen. Also um Entscheidungen schnell treffen zu können, ordnen wir sie einem Raster zu, in vereinfacht gesagt gut und schlecht, mag ich nicht. Dieses Raster wird auch in vielen Fällen stimmen, aber nicht in allen.
Gewohnheitsmäßiges Handeln ist im täglichen Leben unumgänglich. Es kann aber in Hinblick auf spezifische Entscheidungen fehlgehen, sagt Thomas Fiedler.
Wenn jetzt irgendein Eindruck oder eine Situation auf mich zukommt, ist das Erste, was ich mache, in diesem Raster eine Entscheidung herauszuholen und danach zu handeln. Wenn ich meinen Denkprozess übe, dann kommt dieser Impuls aus dem Raster, was ich tun muss, und ich kann eingreifen und sagen, nein, in diesem Fall stimmt's nicht.
Einen weiteren Einschnitt erfuhr Thomas Fiedlers Leben mit der Geburt seines Sohnes. Nach einem Lebenslauf als Verlagsleiter, EDV-Spezialist und zertifiziertem Vermögensberater beschloss er, einiges umzukrempeln.
Ich habe mich wahrscheinlich wie viele Menschen gefragt, was ist der Sinn des Lebens, was sollte also das Ziel sein, der Sinn des Lebens, und habe dann sehr schnell gemerkt, das ist es schon, da zu sein ist schon der Sinn, da kommt nichts mehr, und wenn nichts mehr kommt, muss ich auch nichts mehr erreichen. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, wie viele, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, und auch das habe ich eigentlich nur verneinen können, aber bin draufgekommen, es gibt ein Leben vor dem Tod. Und das wollte ich gern leben.
Thomas Fiedler wollte die ersten Lebensjahre, an die wir keine Erinnerung haben, mit seinem Kind neu erfahren. Zugleich erinnerte er sich, dass sein Vater, der ein Bekleidungsgeschäft geführt hatte, im Alter manchmal bedauerte, nicht mehr Zeit mit seinen Kindern verbracht zu haben. Daher verkaufte er kurzerhand sein teures Auto und reduzierte seine Arbeitszeit auf ein Minimum. Ein Schritt, vor dem vor allem Frauen gewarnt werden, weil sie dadurch im Vergleich zu Männern statistisch ein geringeres Lebenseinkommen und eine geringere Alterspension erreichen. Haben ihm diese Mahnungen keine Sorgen bereitet?
Bei einem bestimmten Punkt der Meditation fällt dieses Phänomen Wettbewerb weg. Es gibt nichts, womit ich mich messen müsste, um mich zu definieren.
Mittlerweile ist sein Sohn erwachsen und wartet jeden Mittwoch nach der Meditationszeit mit dem Abendessen auf seinen Vater. Thomas Fiedler könnte also jederzeit wieder voll ins Berufsleben einsteigen. Trotzdem geht er seinem Job als Geschäftsführer einer kleinen Consulting-Firma weiterhin nur in Teilzeit nach und lebt entsprechend bescheiden. Das bedeutet aber keineswegs, dass er untätig ist.
Also ich helfe zumindest einen Tag in der Woche mit bei Flüchtlingshilfe ehrenamtlich. Einen Tag in der Woche versuche ich, Menschen unterschiedlicher Kulturen, unterschiedlicher Religionen zu einem gemeinsamen Kennenlernen zu bringen. Ich lektoriere für Studenten, die kein Geld haben, deren wissenschaftliche Arbeiten. Aber ich schaue nicht vordergründig, wie viel Geld ich verdiene.
Hinter diesem Lebenskonzept steht nicht primär der Anspruch auf individuelle Muße, sondern auf eine gerechtere und freundlichere Welt.
Wir haben so viel Reichtum auf der Welt, dass würden wir den gesamten Reichtum auf alle Menschen aufteilen, hätte jeder noch immer genug, hätte es warm, hätte Wasser und ein Dach über dem Kopf, vielleicht nicht mehr den zweiten Sportwagen in der Garage und das geheizte Swimmingpool, diese Sachen würden wegfallen. Aber sind sie zum Glücklichsein notwendig?
Die These, dass nicht nur noch bessere Technologien, sondern die Achtung der Grenzen des Wachstums die Erde wahrscheinlich zu retten vermögen, teilt Thomas Fiedler mit dem Autor des Hörbuches »Faul zu sein ist harte Arbeit«, Martin Liebmann.
Auch wenn es eine grundsätzlich gute Idee ist, auf sogenannte regenerative Energien zu setzen, allem voran auf die Sonne, werden wir ohne eine grundsätzliche Änderung unserer Haltung zum Wachstum und unserer Zeitkultur wahrscheinlich keinen Blumentopf damit gewinnen, geschweige denn die sich in atemberaubendem Tempo vollziehende Erderwärmung aufhalten. Ja, technische Lösungen können helfen und wir sollten weiter nach guten Ideen suchen und forschen. Aber ohne ein neues Bewusstsein befeuern technische Lösungen nur die Illusion, wir könnten dank unserer Findigkeit weiter in den Himmel wachsen.
Während unserer Treffen vermittelte Thomas Fiedler nie den Eindruck von Eile. Könnte diese Entschleunigung mit seiner Meditationspraxis zusammenhängen? Er bejaht die Frage, schränkt aber ein, dass man sich von einem gelegentlichen Meditationshappen keine Lebensveränderung erwarten darf.
Es gibt drei Haken an der Sache. Der eine Haken ist, ich muss wie bei einem Instrument lernen, konsequent sein. Also es nützt nichts, wenn ich jetzt Klavier spielen lernen möchte und sage, einmal im Monat mache ich eine halbe Stunde. Ich muss konsequent sein und zwar dann auch, wenn ich keine Lust habe. Ich muss Geduld haben. Wenn ich sage, ich möchte heute Klavier lernen, werde ich morgen nicht ein Konzert geben können. Und der dritte Punkt ist, dass ich Mut haben muss. Ich bin mit meinen Denkprozessen konfrontiert. Und da kommen viele Denkprozesse ans Tageslicht, mit denen ich mich nicht in Verbindung sehen möchte, die mir unangenehm sind, die ich nicht an mir mag. Wenn ich da aber weitermache, einfach stur weitermache, dann überwinde ich diesen Punkt und dann begebe ich mich in den Fluss. Das heißt, es gibt keine Anstrengung mehr, sondern es fließt einfach vor sich hin.
Die Ära der Rastlosigkeit, wie der Titel dieser Serie lautet, ist geprägt von Effizienzstreben. Man spart ein, von den Arbeitskräften bis zum Zeitaufwand. Dieses Tempo macht zwar viele Menschen krank, aber der Denkraster des Wohlstands für alle durch effiziente Produktion und eben solches Marketing ist nach wie vor gesellschaftliches Leitmotiv. Thomas Fiedler meint dazu in zufriedener Gelassenheit:
Wir leben sehr oft in dem Vergangenen oder dem Zukünftigen und verpassen dabei das Einzige, was wirklich ist, nämlich den Moment. Und wenn ich den Moment lebe, dann habe ich nicht das Gefühl, ich muss mir etwas ersparen. Den Wunsch, etwas ersparen zu wollen, kann ich nur haben, wenn ich im Zukünftigen lebe und Platz brauche für das Zukünftige. Aber wenn ich im Hier und Jetzt lebe, gibt es den Wunsch, mir Zeit ersparen zu wollen, überhaupt nicht. Ich will mir nichts ersparen, ich möchte genauso, wie es ist, im Moment.
Die Entscheidung, Kinder aufzuziehen, kann zur Vielfachbelastung werden. Aber sie kann auch dazu führen, innezuhalten und den Moment erleben zu lernen. Denn die gemeinsame Zeit, die man mit anvertrauten Kindern verpasst, kann nicht nachgeholt werden, wenn sie älter geworden sind. Dies ist auch eine der Erfahrungen, die Martin Liebmann, Autor des Buches und Hörbuches »Faul zu sein ist harte Arbeit, eine Ode an den Müßiggang«, weitergibt.
Meine eigene Prüfung im Nichtstun durfte ich schon im zarten Alter von 23 Jahren ablegen. Ich hatte das große Glück, die mit Abstand beste Lehrmeisterin zu haben, die mich perfekt darauf vorbereitet hat. Ich lernte sie zum Zeitpunkt ihrer Geburt kennen und lieben. Sie ist meine erste Tochter. Da ich damals mitten im Studium und meine damalige Frau schon in Lohn und Brot standen, gab es keine lange Diskussion darüber, wer sich nach der Zeit des Mutterschutzes um das Baby kümmert. Ich hatte den Jackpot geknackt. Schon nach kürzester Zeit hatte ich mich dem Rhythmus der neuen Erdenbürgerin angepasst. Die für mich lehrreichsten Stunden der Genügsamkeit waren allerdings diejenigen, die ich mit ihr auf Sommerwiesen verbrachte. In diesen Stunden war einfach alles gut. Wir taten nichts und waren davon erfüllt. Ich behaupte vollen Ernstes und leiste einen Eid auf alles, was mir wichtig ist, dass diese erfüllende Erfahrung wie eine nie versiegende Quelle ist, aus der ich heute noch schöpfe.
Zeit lässt sich nicht auf die hohe Kante legen. Sie vergeht einfach. Und wer sie nicht genützt, der hat sie nicht gelebt, schrieb Johann Wolfgang von Goethe. Wie aber wird Zeit am besten genützt? Da gehen die Meinungen auseinander. Eine Ärztin postete auf Social Media:
Wenn ich in der Früh aufwache, denke ich derzeit fast täglich, wie schön es gewesen wäre, mit meiner Tochter öfter in der Sandkiste zu sitzen, statt in den blöden Firmendienst zu schieben.
Schlaf, mein Kind, vermach die Augen, dunkler werden Berg. Sie sind Nadle durch die Zeugen, sein sollst du wie er.
Die Schafe, die gehen gerne. das haben die im Blut. Nichts ist denen lieber, als in einem mittleren Gehtempo durch die Lande zu gehen und am Wegrand hier da immer ein paar Bissen zu machen. Das heißt, wenn es am Anfang auch ein bisschen ein Chaos gibt, weil man das noch nicht gut kann und weil die Hunde nicht genau das machen, was man sich vorstellt, kommt das Ganze in Fluss. Teilweise geht es fast von selber.
Hans Breuer war 45 Jahre in Österreich als Wanderschäfer unterwegs. Dieses Leben hat einen unerbittlichen Zeittakt, der sich nach den Jahreszeiten, der Witterung, der Tageszeit und der Trächtigkeit der Muttertiere richtet. Aber es ist ein Takt längerer Zeiträume, der keine Sekunden, ja nicht einmal Minuten misst. Der Philosoph Thomas Metzinger hat darauf hingewiesen, dass es Entscheidungsprozesse gäbe, die Zeiträume ohne soziale Interaktion benötigen, da sie sonst niemals abgeschlossen werden können. Dabei erwähnte er Schafhirten, Bauern und Senner, die oft lange Zeit für sich alleine waren. Heute seien ein oder zwei Tage ohne soziale Kontakte, virtuell oder real, kaum vorstellbar. Gilt das auch für Wanderschäfer?
Also am Anfang waren es nicht so viele Schafe, dann waren es nur ungefähr 200. Und ich habe regelrecht im Auto geschlafen, in den ersten Monaten, auch Jahren. Im ersten Winter habe ich einen Ford-Bus gehabt, der nicht isoliert war und wo ich also hinten drin einfach mit dem Schlafsack geschlafen habe. Ich hatte auch damals schon Wollsachen in mehreren Schichten. Wolle hat eben den Vorteil, dann schwitzt du drunter, aber die Wolle nimmt die Feuchtigkeit auf und gibt sie nach außen ab.
Erzählt Hans Breuer, während seine Tochter, die soeben von der Schule heimgekommen ist, Kakao macht. Er ist jetzt Hausmann. Seine Partnerin ist Feldenkreislehrerin. Die Feldenkreismethode, die unter anderem in der Schmerzbekämpfung Anwendung findet, wird in der Einzelarbeit nicht über Worte, sondern mittels Berührungen vermittelt. In der Wohnung sind an mehreren Stellen halbfertige oder fertige Stricksachen zu sehen. Wenn er nicht den Haushalt führt oder jiddische Lieder singt, strickt Hans Breuer. Auch für unser Interview war kein Zeitrahmen veranschlagt und es uferte schließlich in ein mehrstündiges Gespräch aus. Hast findet hier keine Aufnahme. Als junger Mann hatte sich Hans Breuer einer Landwirtschaftskooperative in Frankreich angeschlossen, die er jedoch wieder verließ. Zurück in Wien suchte die Gemeinde einen Schäfer zur Pflege öffentlicher Wiesen. Daraus wurde dann sein Leben als Wanderschäfer.
Wo ich angefangen habe als Wanderschäfer, bin ich mit einer kleinen Herde, nachdem ich in Deutschland das gelernt habe von den Freunden von der Schäfereigenossenschaft Finkhof, von Wien losgezogen.
Morgens muss der Schäfer Acht geben, dass nicht einige Lämmer zu früh den Aufbruch der Herde auslösen, denn auf den Spitzen der feuchten Halme befinden sich Parasiten. Besser ist es, am späten Vormittag loszuziehen und die nächste Weide zu erreichen, wenn das Gras trocken ist und die Tiere richtig hungrig sind. Das ist ein ganz anderer Rhythmus als jener der digitalisierten Welt.
Ich habe mich diesem Zeitdruck der modernen Industriegesellschaft natürlich nicht völlig entziehen können, aber irgendwie war ich als Kind schon dem ziemlich stark entzogen.
Erzählt Hans Breuer. Seine Mutter arbeitete als Journalistin oft bis in die Nacht hinein und er leistete ihr daneben spielend Gesellschaft. Manchmal schlüpfte er auch zu ihr ins Bett, wenn sie in Träumen aufschrie. Die Albträume rührten aus ihrer Gefangenschaft während der Zeit des Austrofaschismus. Sein Vater, der Büchermensch, schärfte das Verständnis des Sohnes für geschichtliche Zusammenhänge. Kritiklos angepasst war niemand in dieser Familie.
Dabei finde ich schon interessant, dass mein Vater unterm Austrofaschismus ausgeschlossen worden ist von allen Schulen Wiens, Niederösterreichs und des Burgenlands. Und er hat dann extern maturiert in Linz und Betragensnoten nicht genügend bekommen wegen politischer Betätigung. Und ich bin aus denselben Gründen von der Grafischen Bundeslehr- und Versuchsanstalt ebenfalls ausgeschlossen worden. Da hätte ich zum Beispiel vorlesen sollen, dass die griechische Regierung ein Garant von Freiheit und Demokratie ist. Und es war die Obristenregierung nach dem Putsch in Griechenland 1967, da sollte ich sowas vorlesen. Er hat gesagt, nein, das lese ich nicht vor. Und er konnte es nicht fassen, der Herr Übelacker, damals schon ein sehr alter Herr, hat gebrüllt durch die Klasse, das ist Befehlsverweigerung. Ja, wörtlich. Dadurch wurde auch so klar, woher der Wind weht.
Das Leben als Wanderschäfer setzte Hans Breuer auch mit seiner Frau und drei Kindern fort, wobei der alte Fortbus durch zwei Zirkuswegen ersetzt wurde. Haben die Kinder reguläre Schulen besucht?
Nein, haben sie nicht, sondern wir haben sie selber unterrichtet und haben sie Prüfungen immer abgelegt in die ganze Volksschulzeit. Und dann, wie sie Hauptschüler waren, haben sie verschiedene Schulen besucht.
Die drei Söhne des aufmüpfigen Geschwindigkeitsverweigerers sind längst erwachsen und pflegen ein gemeinsames Hobby.
Ja, und außerdem tun sie alle Tischfußball spielen, meine großen Söhne. Und zwei von ihnen haben einen eigenen Tischfußballverein gegründet.
Bei Turnieren kommen dann die neue und die alte Familie, erweitert um 9 Enkelkinder, zusammen. Und wie hat sich die unkonventionelle Kindheit auf ihr Erwerbsleben ausgewirkt?
Der Günther ist Tischler geworden, der Andreas ist Mittelschulprofessor, der Wolfgang ist Optiker und hat mit seiner Frau gemeinsam einen Handel für Brautwaren und Ballkleider.
Die Schlussworte dieser Serie seien den beiden heute vorgestellten Menschen überlassen, denen es gelingt, sich der Rastlosigkeit zu entziehen, ohne darüber in Ratlosigkeit zu verfallen.
Höhepunkte meines Lebens haben dort stattgefunden, wo es nicht von der Industriegesellschaft geplant war.
Unser Leben besteht oft aus Meinungsverschiedenheiten und da gibt es eigentlich nur zwei Lösungsmöglichkeiten. Das eine ist der Kompromiss und das andere ist das Nachgeben. Der schwierigere Weg ist oft der hilfreichere und das funktioniert allerdings nur dann, wenn es um nicht Elementares geht, wenn es nicht ums Leben geht. Und in den allermeisten Fällen geht es um solche banalen Dinge, wo es völlig egal ist. Gute Heimreise.